Wenn man etwas gut Beleuchtetes lange anschaut und dann die Augen schließt, sieht man dasselbe vor dem inneren Auge nochmal, als unbewegtes Nachbild, in dem das, was eigentlich hell war, dunkel ist und das, was eigentlich dunkel war, hell erscheint. Wenn man zum Beispiel einen Mann nachsieht, der die Straße hinuntergeht und sich immer wieder umdreht, um einem ein letztes Mal, ein allerletztes, ein allerallerletztes Mal zuzuwinken und dann die Augen schließt, sieht man hinter den Lidern die angehaltene Bewegung des allerletzten Winkens, das angehaltene Lächeln. Und die dunklen Haare des Mannes sind dann hell. Und seine hellen Augen sind dann sehr dunkel. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserem Podcast Literatur to go. Mein Name ist Valeria und gegenüber von mir sitzt die Paula.
Hallo, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute stellen wir euch jeden Montag zum Anfang der Woche einen Bestseller vor. Valeria, um welches Buch wird es heute gehen?
Ja, wir haben uns gerade einen Ausschnitt aus dem Bestseller-Roman Was man von hier aus sehen kann von Mariana Lecky angehört. Und damit werden wir uns auch heute in dieser Folge beschäftigen.
Lass uns zunächst einmal einen Blick auf das Cover werfen, denn ich muss sagen, als ich mir das Buch in der Buchhandlung geholt habe, hat mich das Cover wirklich angesprochen, denn auf dem Cover ist ein Okapi zu sehen. Was ist ein Okapi? Das ist ein sehr ungewöhnliches Tier. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich existiert.
Ich hatte nur sporadisch mal davon gehört, dass es das Tier gibt, aber ich hatte mir damals, also ich wusste nie, wie das aussieht, bis ich das jetzt hier mal also auf dem Buchcover gesehen habe. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
Jedenfalls möchte ich gerne eine Stelle aus dem Buch vorlesen, in der das Okapi, wie ich finde, sehr treffend beschrieben wird. Das Okapi ist ein abwegiges Tier. Viel abwegiger als der Tod. Und es sieht vollkommen zusammenhangslos aus, mit seinen Zebraunterschenkeln, seinen Tapirhüften, seinem giraffenhaft geformten rostroten Leib, seinen Rehaugen und Mausohren. Ein Okapi ist absolut unglaubwürdig, in der Wirklichkeit nicht weniger als in den unheilvollen Träumen einer Westwälderin. Denn immer wenn die Westwälderin Selma, das ist die Oma der Hauptfigur, von einem Okapi träumt, stirbt am nächsten Tag, also in den nächsten 24 Stunden, ein Bewohner in ihrem Dorf. Valeria, erzähl uns doch mal, worum es in dem Roman geht, damit wir einen ersten Eindruck bekommen können.
Ja, der Roman ist in drei Teile eingeteilt. Im ersten Teil ist Luise 10 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern, ihrer Großmutter Selma, in einem kleinen Dorf im Westerwald. Alle in diesem Dorf, also alle Bewohner, sind miteinander vernetzt und pflegen eine enge Beziehung zueinander. Vor allem Luise zu ihrer Großmutter und zu ihrem besten Freund Martin, der jedoch auf tragische Weise bei einem Zugunglück stirbt. Nämlich, als sie zusammen zur Schule fahren, Luise und Martin, lehnt Martin wie gewohnt an der Zugtür. Jedoch springt sie auf, weil sie nicht richtig geschlossen war. Und ja, Martin verstirbt leider. Die 10-jährige Luise versetzt daraufhin in tiefe Trauer und sie verfällt in einen 3-tägigen Schlaf, den sie nur auf dem Schoß, auf den Schultern und auf dem Rücken ihrer Großmutter verbringt. Im zweiten Teil ist Luise bereits 22 Jahre alt und lebt ihr eigenes Leben. Sie hat eine eigene Wohnung und macht eine Ausbildung als Buchhändlerin. Bei einem Spaziergang bzw. auf der Suche nach ihrem Hund Alaska trifft sie im Wald auf einen buddhistischen Mönch, der Frederik heißt. Beide verlieben sich ineinander, jedoch muss Frederik zurück ins Kloster nach Japan, wo er quasi die buddhistische Religion lebt. Beide halten Briefkontakt, sehr engen Briefkontakt und schreiben sich oft. Jedoch aufgrund der verschiedenen Leben, die beide leben. Frederik hat ein sehr geordnetes Leben und Luise lebt auch ihr Leben weiter. Und dadurch entscheiden sich beide, dass es besser ist, wenn sie nicht mehr zusammengehören. Im letzten Teil ist Luise bereits 30 Jahre alt und Selma schon über 80. Und ja, im dritten Teil redet Selma immer wieder über ihren bevorstehenden Tod. Sie sieht, dass der Tod kommt. Und das wollen Luise und der Optiker, der Selma sehr nahe steht, einfach nicht wahrhaben. Kurz vor Selmas Tod pflegen Luise und der Optiker sie in ihrem Haus und ja, sie werden immer wieder von diesen Gefühlen geplagt, also von den Gefühlen der Trauer und eben davon, dass sie wissen einfach, dass Selma bald nicht mehr ein Teil von ihrem Leben sein wird. Nach dem Tod von Selma finden sich alle in dem Haus wieder und es wird einfach illustriert, wie sie ihr Leben weiterleben, wie sie mit Selmas Tod umgehen und wie ein neuer Lebensabschnitt für alle beginnt.
Ich finde, was diese Geschichte so interessant macht, sind die verschiedenen, sehr charakterstarken Bewohner des Dorfes und ihre teilweise doch eigenartigen Beziehungen zueinander. Luise, die Hauptperson, ist sehr, sehr aufmerksam. Sie beobachtet die Menschen in ihrem Umfeld sehr genau, leidet aber bei Nervosität unter Verstockung. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Ja, also das habe ich auch manchmal selber. Ich glaube, jeder kennt das, ist einfach, wenn man ein nervöses Gefühl hat und ja, von Nervosität einfach nicht mehr genau weiß, was man machen soll und quasi einfach nicht ein selber ist in dieser Situation.
Genau. Dann gibt es die Großmutter Selma. Sie hat eine erschreckende Ähnlichkeit mit Rudy Carrell. Sie ist auffällig groß und schlank und immer für alle da. Der Optiker, er verbringt die meiste Zeit mit Selma und er ist heimlich in sie verliebt, was er ihr aber erst kurz vor ihrem Tod offenbart. Er wird regelmäßig von seinen inneren Stimmen geplagt, die ihm vorwerfen, er hätte Chancen verpasst. Und er gerät dadurch auch manchmal ins Stolpern. Also tatsächlich, dann läuft er geradeaus und stolpert durch die Gegend, weil die inneren Stimmen ihn plagen. Elsbeth, sie ist besonders dick, sie wohnt auch in dem Dorf, wie alle Charaktere. Sie ist außerdem extrem abergläubisch und legt besonderen Wert auf ihr Aussehen. Anders als Marlies, sie lebt am Rand des Dorfes. Luise glaubte früher, sie lebt dort, um ungebetene Gäste zu vergraulen. Sie trägt immer nur einen Norweger-Pulli und eine Unterhose und sie ist chronisch schlecht gelaunt. Und dann gibt es noch Palm. Er ist der Vater von dem verstorbenen Martin und nach dessen Tod wurde er vom Alkoholiker und strengen Vater zu einem zurückhaltenden, gläubigen Mann. Luises Mutter hält sich im Hintergrund. Sie trennt sich später von ihrem Mann, also von Luises Vater, der sich gleichzeitig auch von ihrer Mutter trennt. Er bereist auf angebliche Empfehlung seines Therapeuten hin die ganze Welt und verschenkt dann gelegentlich ein Bildband von dem Land, das er als letztes bereist hat. Und dann lebt da noch Alaska. Er ist ein Hund. Luises Vater hat ihn ebenfalls auf die Empfehlung seines Therapeuten gekauft. Er verkörpert, so sagt er, seinen ausgelagerten Schmerz. Deswegen sollte Alaska auch eigentlich Schmerz genannt werden. Aber da konnte Luise sich noch gegen wehren. Alaska scheint mehrere Leben nacheinander zu leben. Also er ist unfassbar alt.
Ich wünschte, mein Hund würde auch so alt werden wie Alaska. Das wäre auf jeden Fall ein Traum für alle Hundebesitzer.
Dann gibt es noch Frederik. Valeria hat ihn eben erwähnt. Er ist genau, der Mönch, der Luise im Wald begegnet, während einer Gehmeditation. Er ist sehr gelassen und für sein Alter wahnsinnig weise. So unterschiedlich all diese Charaktere auch sind, wenn es darauf ankommt, halten sie alle zusammen und entwickeln sich gemeinsam weiter. Wir hören jetzt eine Textstelle, die, wie ich finde, die Charaktere sehr gut beschreibt, denn es handelt sich um eine Textstelle, in der Luise aus ihrem Poesiealbum vorliest, in die alle Dorfbewohner etwas hineingeschrieben haben.
Ich hatte Marlies damals gebeten, ebenfalls in mein Poesiealbum zu schreiben. Unwillig hatte sie das Album aufgeschlagen und den Eintrag des Optikers überblättert. Felsen kann man brechen, Berge übergehen, aber dich vergessen, das wird nie geschehen. Den Eintrag meines Vaters. Der braune Bär haust in Sibirien, in Afrika, da haust das Gnu. Das schwarze Schwein haust in Sizilien, in meinem Herzen haust nur du. Sie hatte Elsbeths Eintrag überblättert. Lebe lustig, lebe froh. Den des Einzelhändlers. Willst du immer wieder weiterschweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Den Eintrag meiner Mutter. Die Liebe alleine versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbstreich zu werden. Sie hatte Selmas Eintrag überblättert. Alle Tage ist kein Sonntag, alle Tage gibt's keinen Wein, aber du sollst alle Tage recht froh und heiter sein. Und dann, als Marlies endlich eine freie Seite gefunden hatte, hatte sie mit Bleistift geschrieben, Gruß M. In ihrem Roman erzählt Leki von existenziellen Themen, also vom Tod, von der Liebe und wie wichtig es eigentlich ist, in schweren Zeiten zusammenzuhalten. Ich glaube, das kann man heute auch sehr gut sehen, es ist einfach wichtig ist, in dem Moment zu leben und auf jede Kleinigkeit eigentlich zu achten und jede Kleinigkeit wertzuschätzen. Diese Themen hält sie in einem sehr engen Rahmen und schafft es trotzdem durch ihre Sprache und durch die Figuren und der Geschichte einfach dem ganzen Roman eine Bedeutung zu geben. Paula, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wie hat dich der Roman gecatcht? Was war das?
Ja, also mir ist vor allem die gewitzte Sprache aufgefallen. Also tatsächlich werden Alltagssituationen sehr vertraut beschrieben. Also man hat das Gefühl, diese Situation genau so oder sehr ähnlich auch schon erlebt zu haben. Außerdem verwendet die Autorin viele sprachliche Bilder und Personifikationen, die sich wie Leitmotive durch das ganze Buch ziehen, wie zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, Luises Verstockung oder die verschwiegenen Wahrheiten, die gerne mal ans Licht kommen, wenn Selma mal wieder von einem Okapi geträumt hat und nun alle Bewohner des Dorfes ihren bevorstehenden Tod fürchten.
Alle verrückt werden im ganzen Dorf, auf jeden Fall.
Es gab in diesem Dorf wohl auch einen Mann, der so Angst hatte, dass er bei jeder möglichen Bewegung irgendwie, dass ihm ein Ast auf den Kopf fällt oder so. Deswegen hat er sich einfach hingesetzt und nichts getan.
Und hat, ja, wurde einfach, die Knochen wurden steif, er konnte sich nicht mehr bewegen und ist dann aus Angst gestorben, obwohl er...
Also, aus Angst vor dem Tod gestorben.
Genau, erst finde ich einfach absurd oder paradox, weil man, er hatte Angst, dass er stirbt und stirbt dann einfach an seiner Angst.
Wie ist es dir denn beim Lesen ergangen?
Also ich muss sagen, als ich am Anfang von dieser Okapi-Geschichte gehört habe, beziehungsweise angefangen habe zu lesen, dass immer, wenn sie selber von einem Okapi träumt, dass jemand stirbt, halt, habe ich erst für unglaubwürdig gehalten und dachte auch, wie kann man daraus in eine Geschichte basteln, die am Ende doch tief geht und ja, die dann doch irgendwie sehr tiefgründig ist. Und ich finde, das hat sie einfach durch die Sprache sehr, sehr gut hinbekommen, dass sie die Gefühle der Charaktere und die Gedanken der Charaktere gut dargestellt hat. Auch wenn alle Charaktere ja quasi einzeln sind, wurden sie doch alle dann zu einem Muster zusammengetan. Und sie hat es einfach geschafft, in diesen kleinen, ja, überschaulichen Ort in eine so mit so großen Themen wie Liebe und Tod zu verknüpfen und daraus einfach eine Geschichte zu kreieren, die den Leser einfach diese Themen näher bringt und die den Leser einfach lehrt, dass man jeden Moment genießen sollte, auch wenn er Tod naht, dass man jeden Moment ja im Hier und Jetzt verbringen sollte mit seinen Ängsten. Und das nehme ich aus diesem Buch auf jeden Fall mit. Paula, was hast du denn persönlich aus dieser Geschichte, also aus dem Roman, mitgenommen?
Ich nehme aus dem Roman auf jeden Fall mit, dass es wahnsinnig wichtig ist, Menschen nicht direkt zu verurteilen, ihre Eigenarten nicht zu verurteilen, denn es gibt immer Gründe, warum jemand so ist, wie er ist. Und ich denke, wenn man diesen Menschen mit Offenheit begegnet, dann kann man sehr viel lernen. Die Menschen in dem Buch, die sind alle sehr eigenartig, aber man lernt deren Geschichte kennen und man beginnt zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und ich denke, das ist sehr wichtig.
Und genau, ich finde auch, trotz dieser ja doch tragischen Wendungen in diesem Roman, finde ich, gibt der Roman doch Hoffnung, weil man einfach jeden Moment zu schätzen lernt mit den Personen, die man um sich hat, die man liebt. Und auch gerade in der heutigen Zeit, finde ich, sollte man das umso mehr schätzen, umso mehr wahrnehmen. Und deswegen finde ich, um jetzt auf ein bisschen um unsere Meinung auf den Roman zurückzukommen, das Buch sehr lesenswert, weil man einfach ein bisschen das Gefühl der Hoffnung bekommt. Und das, ja, wir hoffen, euch hat diese heutige Podcast-Folge gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick in das Buch geben. Und für die, die es noch nicht gelesen haben, lest es auf jeden Fall, es lohnt sich. Und für die, die es schon gelesen haben, lest es nochmal, denn es gibt immer einen neuen Einblick, wenn man ein Buch nochmal neu liest.
Das war's mit unserem Podcast für heute. Schaltet gerne nächste Woche Montag wieder ein, wenn es wieder heißt
Literatur to go
mit Valeria
und Paula.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.